Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, ich bin Max Morrison.
Und ich bin Benita Rathjen und wir beide begrüßen Sie natürlich herzlich zur neuen Folge der PBM Kapitalansage.
Ist das eigentlich unsere erste gemeinsame Folge, Benita?
Ich glaube tatsächlich. Also ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her, dass ich generell im Podcaststudio war. Aber ja, wir beiden hatten noch nicht das Vergnügen.
Und du warst ja auch in der Zwischenzeit ziemlich vertieft in eine Recherche. Das habe ich ja nun mal mitbekommen am Rande. Da waren viele Zahlen und Excel-Tabellen involviert.
Ja, das stimmt. Du sprichst von unserem Artikel über die Nettorenditen deutscher Versorgungswerke. Dafür haben unser Kollege Tom Lippert und ich in der vergangenen Woche ja zahlreiche Geschäftsberichte durchforstet. Und man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich die aufgebaut sein können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Der Kollege Lippert beschäftigt sich ja sehr gerne mit solchen Datenmengen. Konnte er dich denn jetzt auch dafür begeistern?
Ein bisschen Euphorie hat auf jeden Fall schon abgefärbt. Ich fand es super spannend, was sich anhand der Analyse alles herausfinden ließ. Deshalb habe ich die Recherche heute auch als Hauptteil für diese Folge mitgebracht. Dazu hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also später noch mehr.
Es waren ja auch 2 Wochen seit der letzten Folge. Daher würde ich sagen, fangen wir doch mal fix mit den News an.
Markus Fitt hat einen neuen Job.
Fitt war ja bis vor einem halben Jahr noch Vorstandssprecher bei Donner & Reuschel. Was macht der Gute denn jetzt?
Er macht sich selbstständig mit der Fitt for Future GmbH. Er wollte sich zwar noch nicht so wirklich dazu äußern, aber es scheint, als ob er vermögende Mandanten berät. Dazu passen auch Äußerungen von ihm in der Vergangenheit.
Stimmt, er ist ja immer ziemlich aktiv bei LinkedIn.
Genau, da hatte er schon angekündigt, dass er ein Büro am neuen Wahl umzieht. Im Handelsregister steht, dass sein Unternehmen, ich zitiere hier mal, die Beratung in Fragen des Finanzwesens, Personaldienstleistungen, Coaching sowie Transaktions- und Kontaktvermittlung einschließlich der Vermittlung von Immobiliengeschäften in Klammern Maklertätigkeit übernimmt. Und er hat im Handelsblatt im Oktober angekündigt, dass er die Vermögensverwaltung und das Family Office eines wohlhabenden Auftraggebers übernehme.
Klingt ja alles noch so ein bisschen ominös.
Ja, was das im Detail heißt, wissen wir jetzt auch noch nicht genauer, aber wir bleiben dran und dann schauen wir, was da noch kommt.
Beim unabhängigen Vermögensverwalter Grüner Fischer hat sich einiges getan. Die haben einen neuen Geschäftsführer und auch gleich einen neuen Namen.
Das ist ja die deutsche Tochter von Fischer Investments. Wie heißen sie denn jetzt?
Genau, da passen sie jetzt ihren Namen entsprechend auch an. Das Grüner fällt weg. Also heißen sie jetzt genau wie in den USA Fischer Investments. Die hatten auch 2007 die Mehrheit an der Thomas Grüner Vermögensmanagement übernommen. Da kommt eben auch das Grüner dann her. War tatsächlich aber eine Ausnahme im Konzern. Die haben noch mehrere Standorte weltweit und heißen aber überall eigentlich Fischer Investments. Das ist ja das Unternehmen von Ken Fischer.
Und wer ist jetzt der neue Geschäftsführer?
Das ist seit Mitte Februar Jens Wolf, er folgt auf Thorsten Reidel. Der hatte das Unternehmen seit 2011 geführt. Wo es ihn hin verschlägt, wissen wir jetzt tatsächlich noch nicht. Wolf arbeitet aber bereits seit 2022 bei Fischer Investments und leitet das operative Geschäft. Kommt übrigens aus dem Private Banking. Das verantwortete er vorher bei der DZ Privatbank. Und weitere berufliche Stationen von ihm waren J. Safra Sarasin, Union Investment und IP Concept.
JP Morgan hat seit Juli 2024 in München einen Standort und nun ist bekannt, welche Berater in der bayerischen Landeshauptstadt arbeiten.
Wie viele Berater arbeiten dann jetzt in München?
5 seit Anfang März. Andreas Hierl ist seit 2024 bei JP Morgan, war aber bisher in Frankfurt tätig. Er arbeitete davor bei Vontobel und der Credit Suisse. Ina Kovic war bereits seit ihrem Wechsel von Pictet im November 2024 in München tätig. Beatrice Wilkinson wechselte von Berenberg zu JP Morgan. Hinzu kommen noch Moritz Wehle. Er war vor seinem Wechsel vor allem in der Immobilienbranche aktiv und Claudio Vandenburg, der bereits im Juli 2024 von der Hypo Vereinsbank zu JP Morgan wechselte.
Der Standort in München ist ja der erste außerhalb von Frankfurt. Ich meine, das ist ja ein Teil vom Wachstumsplan der US-Bank. Gibt es da noch weitere Pläne im Private Banking?
Ja, zum einen will man weitere Mitarbeiter in München einstellen, die ohnehin eng mit Frankfurt zusammenarbeiten. Zum anderen hatte die Leiterin der deutschen Private Bank, Caroline Pötsch-Hennig, in einem Interview mit dem Private Banking Magazin erklärt, dass auch weitere Standorte denkbar sind. Gerade der Norden und Westen seien da interessant, denn zum Beispiel in Berlin arbeitet JP Morgan bereits in der Geschäftseinheit Chase, um im Privatkundengeschäft Fuß zu fassen. Und im Private Banking will JP Morgan zudem noch mehr Kunden erreichen. Zum Beispiel Unternehmer, die noch selbst investieren, Private Equity Partner, Vorstände, Anwälte oder auch Tech-Gründer. Also durchaus breiter als bisher. Da waren vor allem Unternehmerfamilien und Family Office für sie interessant.
Der Fondsverband BVI veröffentlicht alle halbe Jahr seine Verwahrstellenstatistik. Und insgesamt gibt es ja nur noch 29 Verwahrstellen. Und die neue Statistik zeigt, dass sich der Markt weiter konsolidiert.
Was hat sich denn seit dem letzten Bericht getan?
Das verwahrte Vermögen stieg im Vergleich zum letzten Bericht Ende 2023 um 5,6% von damals 2.748,9 Milliarden Euro auf 2.903,5 Milliarden Euro. Die drei größten Anbieter vereinen aber da allein knapp die Hälfte des Geschäfts auf sich. Das sind dann insgesamt 1.446 Milliarden Euro. Und wenn man noch die Nummer 4 und 5 dazu zählt, sind es sogar schon 70%.
Wer sind denn die fünf größten?
Da ist es so, dass BNP Security Services die Nummer 1 bleibt, gefolgt von State Street, der DZ Bank, HSBC und der Deka Bank. An der Reihenfolge ändert sich da erstmal nichts, wobei die DZ Bank immer näher an den zweiten Platz tatsächlich rückt. Da könnte sich aber auch in dieser Reihenfolge in der Zukunft noch ein bisschen was tun, denn die HSBC verkauft ja ihr Private Banking an BNP Paribas. Und was aus dem Verwahrstellengeschäft wird, ist da jetzt eben noch unklar. Da hatte man sich noch nicht genau festgelegt, ob es damit weitergeht. Sollte HSBC den Geschäftsbereich verkaufen, verschwindet dann eben auch wieder eine Verwahrstelle. Und möglicherweise wird dann eine andere, die das Geschäft aufnimmt, deutlich größer. Ansonsten lässt sich noch sagen, dass BNY Mellon auf den 9. Rang zurückfällt, während die Cassais Bank sich auf den 8. Platz schiebt.
Und gibt es sonst was Auffälliges am neuen Bericht?
Auf dem 10. Rang befindet sich ja seit einigen Jahren Hauck Aufhäuser Lampe. Da weiß man aber auch eben noch nicht so ganz, wie das jetzt weitergeht, denn ABN AMRO kauft ja einen Großteil des Geschäfts von denen. Und da fällt auch das Asset Servicing mit rein. Wobei die luxemburgischen und irischen Tochtergesellschaften weiter beim bisherigen Eigentümer Fosun bleiben, muss man eben dann auch in der Zukunft schauen, wie sich diese Übernahme dann auswirkt.
Kontora hat einen neuen Eigentümer. Alti Tiedemann Global übernimmt das Hamburger Multifamily Office.
Das hatten wir ja exklusiv vermeldet. Wer verbirgt sich denn hinter Alti?
Das ist eine internationale Vermögensmanagement-Plattform, in der sich über 10 Multifamily Offices zusammengeschlossen haben. Kontora ist dann das erste deutsche Family Office, das zu Alti gehört. Das Unternehmen entstand 2021 aus einer Fusion, nämlich von Tiedemann Advisors aus den USA und Alvarium Investments aus Großbritannien, daher dann auch der Name Alti. Aktuell verwaltet das Unternehmen 77 Milliarden US-Dollar und Kontora verwaltet 14 Milliarden Euro.
Was bedeutet es denn dann für Kontora und natürlich auch wichtig für die Kunden von Kontora?
Das Family Office und die Kapitalverwaltungs GmbH mit allen dazugehörigen Gesellschaften werden in Alti integriert. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Buchwald und Patrick Maurenbrecher werden in Form einer Rückbeteiligung weiter im Unternehmen beteiligt sein. Maurenbrecher meint, dass die Mandanten von einer erweiterten globalen Investment- und Dienstleistungsplattform profitieren und man hätte eine stärkere Verhandlungsmacht gegenüber Managern. Die Kostenvorteile sollen an die Mandanten dann auch weitergegeben werden.
Wie kam denn da der Kontakt zustande und was hat ein Kontora jetzt in der Zukunft noch so fordern?
Kontora will das führende Multifamily Office in Deutschland werden. Eigentlich hatten Maurenbrecher und Buchwald nach Partnern für eine Einkaufsgenossenschaft gesucht. Dann kam man mit Alti in Verbindung und entschied sich stattdessen für den Zusammenschluss. Bei Alti ist übrigens auch die Allianz X mit 300 Millionen US-Dollar investiert. Mit einem Teil des Kapitals hat man bereits ein New Yorker Family Office übernommen und mit Allianz Global Investors will Alti noch ein Joint Venture gründen. In einem Interview mit dem Private Banking Magazin erläutern Maurenbrecher und Buchwald die Pläne. Den Link dazu finden Sie dann auch in den Shownotes.
Kommen wir zum Hauptteil und einem Thema, das in den letzten Tagen und Wochen für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Die Versorgungswerke, insbesondere das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, das VZB, über das die Kollegen vor zwei Wochen bereits im Podcast gesprochen haben.
Genau, unter anderem haben die Wirtschaftswoche und natürlich wir dort über fragwürdige Geschäfte und Auffälligkeiten im Portfolio berichtet. Das VZB hat daraufhin eine Stellungnahme veröffentlicht und prüft nun sogar rechtliche Schritte gegen einzelne Medienberichte.
Aber hat das VZB jetzt wirklich ein Problem oder ist das wirklich medial alles ein bisschen aufgebauscht worden?
Ja, das meint tatsächlich das VZB und weitere Versorgungswerke, die sich angeschlossen und die pauschale Medienberichterstattung kritisiert haben. Deshalb haben wir uns die Zahlen genauer angeschaut und feststeht, dass das VZB seinen Rechnungszins von aktuell 3,0% mit einer Nettoverzinsung von nur 0,6% im Jahr 2023 deutlich verfehlt hat und das bereits zum zweiten Mal in Folge.
Ich nehme dann mal an, ihr habt euch mit Sicherheit nicht nur dieses eine Versorgungswerk angeschaut, sondern auch andere.
Ja, wir haben eine umfangreiche Analyse der Geschäftsberichte verschiedener Versorgungswerke durchgeführt. Für das Geschäftsjahr 2023 konnten wir Daten von 40 Versorgungswerken auswerten. Für frühere Jahre waren es dann teilweise weniger, da wir bis 2014 zurückgegangen sind, um uns einen Überblick über die Nettorenditen und Rechnungszinsen in diesem 10-Jahres-Zeitraum zu verschaffen.
Und wie sehen die Nettorenditen im Durchschnitt denn so aus?
Im Durchschnitt lagen die Nettorenditen 2023 bei etwa 2,8%, also deutlich höher als beim VZB, aber immer noch unter dem durchschnittlichen Rechnungszinssatz von rund 3%.
Moment, heißt das dann eigentlich, dass viele Versorgungswerke Probleme haben, die versprochenen Renten zu finanzieren?
Nicht zwingend. Um diese Frage zu beantworten, haben wir eine umfangreiche statistische Analyse mit Medianen und Quartilen durchgeführt. Du hast ja vorhin schon die Exit-Tabellen angesprochen. Unsere Grafik zeigt dann, dass der Median der Nettorenditen in den meisten Jahren zwischen 3% und 4% lag, also über dem heutigen Rechnungszins. Es gab aber in der Tat kritische Jahre. 2020 zum Beispiel sank der Medianwert bereits und 2022 fiel er auf nur 2,3%, wobei sich die Streuung zwischen den Versorgungswerken deutlich vergrößerte. 2023 hat sich die Lage etwas stabilisiert, aber der Medianwert liegt mit etwa 2,8% immer noch unter dem durchschnittlichen Rechnungszins von, wie gesagt, 3%.
Das erklärt dann auch, warum die Versorgungswerke ihre Rechnungszinssätze angepasst haben, oder?
Genau, die Versorgungswerke haben in den vergangenen Jahren ihre Rechnungszinssätze kontinuierlich gesenkt, von teilweise über 4% auf heute durchschnittlich rund 3%. Besonders bemerkenswert ist aber die enorme Bandbreite der Renditen, die unsere Datenanalyse zeigt. In Jahren wie 2017 und 2018 schafften einzelne Versorgungswerke Spitzenrenditen von über 6%, während im Krisenjahr 2022 die Ingenieurversorgung Baden-Württemberg zum Beispiel mit minus 5,27% einen extremen Ausreißer nach unten darstellte. Diese großen Differenzen zeigen, wie unterschiedlich die Risikoprofile der Versorgungswerke sind.
Du hast das Krisenjahr 2022 gerade erwähnt. Wie schlimm war es denn da wirklich?
2022 war tatsächlich dramatisch für manche. Auch das Versorgungswerk der Steuerberater in Baden-Württemberg und die Ärzteversorgung Sachsen-Anhalt verfehlten mit einem Minus von 3,25 bzw. 1,13% deutlich ihre Rechnungszinsen. Interessanterweise hat sich die Lage aber für die meisten wieder verbessert 2023. Also keines der von uns betrachteten Versorgungswerke verzeichnete in beiden Jahren hintereinander negative Rendite.
Wie sehen denn die Unterschiede im Jahr 2023 dann aus?
Ja, die Spannbreite ist immer noch enorm. Während die Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Baden-Württemberg eine Rendite von 4,4% und die Bayerische Apothekerversorgung sogar 4,5% erzielten, kämpfte das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein mit einem Minus von 0,15%.
Ist ja schon eine Schwankung drin. Was sind denn die Hauptgründe für diese großen Unterschiede bei den Renditen?
Ja, hier geht es vor allem um die unterschiedlichen Reaktionen auf die Niedrigzinsphase. Die Architektenversorgung Nordrhein-Westfalen, die 2023 eine Rendite von 3,66% erzielte, hat ihr Risikomanagement laufend an die veränderte Marktlage angepasst. Dort wurden Risiken aktiv gesteuert und minimiert, aber durch enge Zusammenarbeit mit externen Beratern dann.
Gibt es noch andere erfolgreiche Strategien dann, die man nutzen kann?
Die Apothekerversorgung Niedersachsen setzte auf eine Anlagestrategie mit breiter Streuung und auf ihr Risikomanagement. Ihre Nettoverzinsung lag 2023 über dem Vorjahreswert. Und die Bayerische Apothekerversorgung hat neben einer breit gestreuten Anlagestrategie die verzinsliche Anlage im Direktbestand in den Vordergrund gerückt.
In den Medien wurde ja auch viel über Mezzanin- und Sachwerteinvestments geschrieben. Das Handelsblatt hat in dem Zusammenhang über Zahlungsausfälle bei der Apotheker- und Zahnärzteversorgung Schleswig-Holstein berichtet. Wie reagieren die Versorgungswerke denn auf den Bericht?
Ja, genau das ist es, woran sich nicht nur das VZB in der Berichterstattung stört. Es wird meistens nur über das Risiko solcher Investments berichtet und anhand von Beispielen wie dem VZB auf die ganze Branche geschlossen. Andere Versorgungswerke, wie die der Landesärztekammer Hessen und der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, haben daraufhin in einer gemeinsamen Stellungnahme klargestellt, dass sie nicht in Mezzaninestrukturen, Immobilien, Projektentwickler oder Signa-Anlagen investiert haben.
Wie stehen die Versorgungswerke denn generell zu Sachwerten als Anlageklasse?
Das Versorgungswerk der Ärztekammer Hamburg beispielsweise betont, dass Sachwerte durchaus sinnvoll zum Inflationsausgleich sind. Wörtlich heißt es, das Versorgungswerk hat mit den Sachwerten Immobilien, Private Equity und Aktien in den letzten Jahren die höchsten Erträge erzielt. Die Verluste im Jahr 2022 seien nicht bei Sachwerten, sondern bei Anleihen entstanden.
Und wie stehen die Versorgungswerke zu Mezzanin-Investments im Speziellen?
Ja, in ihrer gemeinsamen Stellungnahme verweisen die Versorgungswerke in Hessen und Westfalen-Lippe darauf, dass Mezzanin-Investments zwar hohe Risiken bergen, aber nicht jedes Investment zwangsläufig zu Verlusten führt. Sie merken an, dass in der Vergangenheit mit diesen Anlagen bei anderen Versorgungswerken Gewinne gemacht wurden und dass trotz möglicher Abschreibung auch wieder Zuschreibungen folgen können.
Also machen nicht generell alle Versorgungswerke risikoreiche Anlagen?
Nein, die Anlagestrategien unterscheiden sich stark. Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein deutet in einer Stellungnahme an, dass die Probleme einiger Versorgungswerke auf mangelnde Risikostreuung zurückzuführen sein könnten. Sie betonen auch, dass ihre eigene Anlagestrategie anders ausgerichtet ist und sie auch 2024 ein sehr auskömmliches Ergebnis erzielt haben.
Auf die Geschäftsberichte für 2024 müssen wir ja noch ein bisschen warten. Wie sehen denn aber bisher die Prognosen der Versorgungswerke da aus?
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Das Berliner Versorgungswerk der Zahnärzte erwartet kein besseres Jahr und verweist auf den weiterhin schwachen Immobilienmarkt. Auch andere Versorgungswerke sind wegen der geopolitischen Lage, der Inflation und der Situation auf den Immobilienmärkten eher pessimistisch.
Aber da gibt es ja hoffentlich auch ein paar optimistische Stimmen, oder?
Ja, die Apothekerversorgung Niedersachsen zum Beispiel bewertet ihre aktuelle Situation als ausgesprochen zufriedenstellend. Und die Architektenversorgung Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass auch 2024 die gesetzten Ziele erreicht werden können.
Ich habe auch noch gelesen, dass sich das Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg neutral positioniert. 2024 hat es vergleichsweise defensiv agiert und sich auf Anleihen guter bis sehr guter Bonität fokussiert. Allerdings warnt das Versorgungswerk ja dann auch, dass das Wachstum entsprechend etwas enttäuschen könnte.
Genau, und das zeigt, wie unterschiedlich die Versorgungswerke aufgestellt sind, sowohl bei ihren Anlagestrategien als auch bei ihren Zukunftserwartungen. Ich muss ja zugeben, die Recherche und die Analyse der ganzen Geschäftsberichte haben schon Spaß gemacht. Deshalb bleibe ich da auf alle Fälle dran und wir sehen dann, wie es mit den Versorgungswerken weitergeht. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge der PBM Kapitalanlage angekommen. Gibt es noch was Wichtiges, das du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
An dieser Stelle verweisen wir ja immer gerne auf die Veröffentlichung des Printmagazins. Nächste Woche ist es damit wieder soweit. Dann können die Nostalgiker unter unseren Zuhörern wieder im Papierformat lesen. Das ganze Magazin finden Sie dann aber auch natürlich als PDF auf unserer Webseite.
Da muss ich dann wohl drauf zurückgreifen, weil ich nächste Woche im Urlaub bin.
Du kommst auch gerade rum, ne? Geht's danach nicht auch nochmal geschäftlich auf Reisen?
Das stimmt. Nach meinem Urlaub darf ich dann noch zu PIMCO nach London fliegen. Bin schon gespannt, aber darüber kann ich dann in einer anderen Podcast-Folge vielleicht berichten. Bis dahin erstmal wie immer der Hinweis, wie Sie uns bei Anregungen, Kritik und Themenvorschlägen erreichen können.
Das geht am besten per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder auch über LinkedIn.
Und alle News, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie natürlich auch auf unserer Website. Die Links haben wir in die Shownotes gepackt.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute mit einem
Tschüss aus Hamburg.